Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Mira Andreeva ist die jüngste WTA 1000-Siegerin in der Geschichte seit 2009. Andrei Rublev gewinnt zum ersten Mal einen Titel zweimal. Und in Rio de Janeiro ist das Finale zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht gespielt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Drei Folgen hintereinander, an drei aufeinanderfolgenden Wochen, das hatten wir lange nicht mehr. Und es dürfen Sie alle darauf einstellen, die nächsten drei Wochen werden wir auch keinen Podcast haben. Vielleicht mit der Challenger Corner einen, aber ansonsten wird es keine Ergebnisse geben, weil die nächste Woche hast du keine Zeit und danach ist Indian Wells. Und dann werden wir nach Indian Wells aufnehmen. Es hat sich trotzdem aber in den letzten drei Wochen gelohnt, weil auch in dieser Woche ist eine ganze Menge passiert.
Ja, und nicht vergessen, jetzt beginnt ja auch so wieder der Teil der Saison, wo gefühlt jedes Turnier zwei Wochen dauert. Also das zieht sich jetzt ja bis Ende Wimbledon durch, dass alles 10 bis 14 Tage dauert, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber ich würde auch sagen, es war viel los. Es war auch das zweite Tausender-Turnier bei den Damen. Ein 500er-Turnier bei den Herren hat sich nicht geöffnet, das ist einfach zusammengebrochen. Und eins hat aber durchaus was zu bieten. Also ich würde sagen, es war eine gute Tenniswoche.
Es war eine gute Tenniswoche. Ich durfte in der letzten Woche auch kommentieren. Ich habe jetzt allerdings dein Halbfinale in Rio de Janeiro kommentiert und das zog nicht wirklich eine Wurst vom Teller. Wir werden dann nachher darüber sprechen, aber wir starten mit den Frauen. Die haben in der letzten Woche in Dubai gespielt, das zweite WTA 1000 hintereinander nach Doha. Und auch hier waren natürlich alle vor Ort, bis auf Madison Keys, die kostet nach wie vor ihren Australian Open Sieg aus und wird erst jetzt auf der USA-Tour wieder auftauchen. Übrigens gab es jetzt das erste Draw und Petra Kvitova ist wieder zurück in Austin, Texas. Spielt sie gegen Jody Burridge in der ersten Runde. Darauf werden wir natürlich auch in der nächsten Woche achten. Aber ansonsten waren alle am Start. Arina Sabalenka, Iga Świątek, die so ein bisschen was zu beweisen hatten aus der letzten Woche in Doha. Coco Gauff wollte was beweisen. Elena Rybakina wollte was beweisen. Jasmine Paolini wollte ihren Titel verteidigen. Wer gewinnt das Turnier am Ende? Mira Andreeva mit 7:6, 6:1 im Finale gegen Clara Tauson in einem absoluten Überraschungsfinale. Mira Andreeva ist die jüngste Spielerin, die jemals ein WTA 1000 Turnier gewonnen hat. Seit 2009 gibt es diese Kategorie. Sie ist die einzige Teenagerin unter den Top 100 und sie ist jetzt auch die einzige Teenagerin unter den Top 10. Sie hat hinterher gesagt, eigentlich war es mein Ziel, Ende des Jahres unter den Top 10 zu stehen, aber sie hat hier ein überragendes Turnier gespielt und das von der ersten Runde. Elena Avanesyan in der ersten Runde, dann Markéta Vondrousova, Peyton Stern 6-1, 6-1 besiegt, dann gegen Iga Świątek überragend gespielt, 6-3, 6-3, gegen Elena Rybakina in drei Sätzen die Nerven bewahrt und dann im Finale gegen Clara Tauson. Das war ein richtig, richtig starkes Turnier. In meiner Tennis-WhatsApp-Gruppe wurde ab dem Achtelfinale von einem User gesagt, Mira gewinnt den ganzen Bums und sie hat den ganzen Bums gewonnen.
Ja, es war vor allem Fingerzeig nach vorne. Also wie könnte es klappen, dass Andreeva eine Top-3-Spielerin wird und nicht in Anführungszeichen nur eine Top-10-Spielerin bleibt? Denn das war ja so ein bisschen jetzt die Frage in den letzten ein, zwei Jahren, als klar war, okay, die ist so gut, die wird so oder so irgendwann in die Top-10 reingehen, ob sie jetzt mit 16, 17, 18, das schafft es fast egal, nur bei all diesen Spielerinnen und auch Spielern ist ja immer die Frage, okay, wann und wie klappt dann der nächste Schritt? Und hier hat er geklappt und er hat geklappt, indem sie alle Elemente ihres Spiels zusammengebracht hat. Wir wissen alle, Philipp schaut gerne durch Zahlen und hat da wieder was entdeckt, wo er dachte, ja, ich glaube, das war der Schlüssel und ich glaube, den Schlüssel hat man auch während der Woche gesehen. Und zwar lag der im Aufschlag drin. Sie ist eine, die eine relativ hohe Quote an ersten Aufschlägen reinbekommt. Der ist dann aber, naja, ein bisschen lieb, ein bisschen brav. Dieser erste Aufschlag. Und in der letzten Woche hat sie 5% weniger erste Aufschläge drin gehabt, 58 statt 63, hat aber 73 statt 65% der Punkte gewonnen. Und um es zu illustrieren, das ist der Unterschied zwischen Beatrice Haddad-Meyer, so hat Andreeva vorher beim Aufschlag gespielt, und Elena Rybakina, die wahrscheinlich beste Aufschlägerin, die es gibt. Und wenn Andreeva das immer durchzieht, wenn sie also Rybakina hinterm Aufschlag wird und dafür aber den Return hat, den Goff und Świątek haben, ja, dann haben wir eine künftige Top-3-Spielerin. Das müssen wir jetzt natürlich gucken, ob das so kommt. Aber es hat zum ersten Mal eigentlich jetzt wirklich mehrere Matches in Folge geklappt. Und es hat geklappt, dass sie aggressiver war, eben ja nicht nur beim Aufschlag, sondern auch die Linien entlang von der Grundlinie. Und trotzdem ihre Fähigkeiten in der Defensive und beim Return nicht verloren hat. Und so haben wir vor allem eine komplette Spielerin gesehen, die ein Top-3-Niveau hat. Und ich traue ihr diesen Sprung auch zu. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon sehen, aber ich glaube, es war ein Fingerzeig in die Zukunft.
Ich glaube ja, dass es da noch so ein ganz paar Stolpersteine dann auch auf dem Weg geben wird. Wir haben auch damals nach den ersten Erfolgen von Coco Gauff nicht unbedingt eine absolut stetige Steigerung gesehen ihres Könnens. Und was mir allerdings, wenn wir den Vergleich mit Coco Gauff so ein bisschen herstellen, so ein bisschen auffällt, ist, dass Mira Andreeva keine so offensichtlichen Schwächen wie Coco Gauff hat mit deren Vorhand, die sie immer noch nicht komplett ausgemerzt hat. Und dass Mira Andreeva, gerade was du sagst mit dem Aufschlag, enorm an ihren noch nicht überragenden Stärken dann arbeitet. Weil als Schwäche wollte ich es vorher auch nicht bezeichnen. Das war ein okayer Aufschlag, aber kein überragender Aufschlag. In ihren Grundschlägen ist sie meiner Meinung nach sehr gut. Sie bewegt sich auch sehr gut. Auch da hat sie wenig Probleme eigentlich. Und das Einzige, was ich gedacht hatte, immer, dass ihr vielleicht ein ganz kleines bisschen die Power fehlt.
Und was du jetzt gerade beschrieben hast, das war und ist Beatrice Haller-Schmeier. Eine super athletische, große Spielerin, von der man erwarten würde, dass sie aggressiv ist, die aber am Ende den Ball so ein bisschen reinschiebt und die nicht in der Lage ist, wahrscheinlich aufgrund ihrer Technik, diese Ballwechsel zu beenden. Und die Befürchtung hatte ich irgendwann auch ein bisschen bei Andreeva, weil Andreeva spielt mit Spin, die Bälle sind sicher, die sind tief, aber sie hat aus meiner Sicht nicht immer geschafft, die flach zu machen und vor allem nicht immer eine Konstanz die Linie entlang zu spielen. Und genau das ist hier gelungen. Und das ist ja zum Beispiel, was eine Rybakina kann. Die spielt hart und flach und auch tief, aber hart und flach ist halt eine andere Nummer als hinten schön reingeschoben. Dann fällt man in die Haller-Schmeier oder in die Kasatkina-Gruppe rein. Und wenn es Andreeva jetzt wirklich schafft, in die Rybakina-Gruppe rein, also einen ähnlich guten Aufschlag, aber sie bewegt sich halt besser und ist eine bessere Return-Spielerin, ja zack, dann haben wir halt wirklich jemand, der oben dran ist. Und ich würde dir zustimmen, das wird höchstwahrscheinlich nicht jetzt passieren, sonst hätten wir halt wirklich eine absolute Ausnahme Erscheinung an der Hand, aber ich glaube, zum ersten Mal hat sich ein Weg gezeigt, wie es klappen könnte, dass sie eine zukünftige Nummer 1 ist.
Mira Andreeva, fand ich ja auch, hat auch eine sehr, sehr kluge Entscheidung getroffen und da haben wir ganz selten drüber gesprochen, mit ihrem Coach, mit Conchita Martinez, weil die hat meiner Meinung nach eine derartige Ruhe und strahlt eine derartige Ruhe aus und eine Erfahrung, die, glaube ich, jemanden wie Mira Andreeva, die als Teenagerin ja so ein ganz kleines bisschen eine Exotin ist unter den Top 100, dadurch, dass sie die Einzige ist, sie ist die Jüngste, sie hat kaum, in Anführungsstrichen, und da muss ich den englischen Begriff mal nutzen, Peers, Coco Gauff ist quasi als Nächste dran, aber trotzdem ist sie relativ alleine dort auf der Tour und dass sie jemanden wie Conchita Martinez dabei hat, finde ich, ist eine fast überragende Entscheidung, eine überragende Karriereentscheidung.
Ja, absolut. In dem Alter kann man ihr auch nur gratulieren, ihr und den Leuten, die die Entscheidung mitgetroffen haben. Und da kommt es am Ende gar nicht, glaube ich, so sehr darauf an, was bringt Martinez mit. Und Martinez bringt viel mit. Die hat zum Beispiel ja aus Muguruza auch eine Offensivspielerin gemacht. Muguruza hatte manchmal auch das Problem, dass sie freundlich mitgespielt hat mit aller Wucht und Power, die sie hatte, aber nicht den Abschluss gefunden hat. Das hat ihr Martinez gebracht. Aber ich glaube wirklich, und wir haben es jetzt, ich will den Vergleich jetzt nicht zu sehr aufmachen, aber wir haben es jetzt bei Rybakina gesehen. Wenn man in einem jungen Alter ernsthaft sich von Typen die ganze Zeit nur umrundet, die es zumindest teilweise nicht gut mit einem meinen, es kann schief gehen. Und das ist jetzt kein alle Männer sind so, sondern diese Umgebung, glaube ich, zieht bestimmte Charaktere an. Und da kann man Andreeva nur beglückwünschen, dass sie sich jetzt wirklich fast eine Mutterfigur an die Seite geholt hat. Eine, die so ein gutes Spielverständnis, die so viele Erfolge noch hat und in so einem wichtigen Alter. Denn sie ist ja wirklich Teenagerin. Mhm. Und wir sehen ja auch, sie hat Launen. Ne? Und das ist ja super, dass sie in dem Alter Launen hat und dass sie die Launen, und das scheint Martinez ja auch abzufedern, dass sie die Launen da rauslassen kann, dass sie einfach eine 17-Jährige sein kann und Martinez das halt einfach weglächelt, wie man das halt macht, wenn man irgendwann mittelalt geworden ist. Und das ist total super. Und dass sie eben nicht in Sachen drinsteckt, die ihr nicht gut tun. Wir können es natürlich am Ende nie ganz beurteilen, aber ich glaube, da sind kluge Entscheidungen getroffen worden.
Und sie hat selber auch noch zugegeben, dass sie auch mit einem Sportpsychologen arbeitet seit letztem Jahr und dass der ihr gesagt hat, okay, du musst nicht immer zu 100% dein allerbestes Tennis spielen, sondern es gibt auch Momente, wo du dein bestes Tennis nicht spielen kannst oder wo es einfach nicht möglich ist, weil du die Form nicht hast, weil irgendwie was anderes ist und dann trotzdem hinzubekommen, dass man dann das Tennis spielt, um gewinnen zu können. Das hat sie ganz, ganz besonders angemerkt in dieser Woche, dass die Arbeit mit dem Sportpsychologen auch ihr eine ganze Menge Menge geholfen hat. Und das als 17-Jährige, solche Entscheidungen zu treffen, mit solchen Menschen zusammenarbeiten, wie Conchita Martinez, wie dann auch einem Sportpsychologen, ich finde, das zeugt von einer bemerkenswerten Reife.
Ja, und wenn man jetzt mal kurz auf die Matches guckt, das war eigentlich fast immer, also sie war fast immer klar besser als die Gegnerin. Ich würde das Rybakina-Match rausnehmen. Das war auf Augenhöhe, das hat sie für sich entschieden. Aber sie war in keinem der Matches absolut dominant. Das war jetzt nicht eine Świątek, die so viel besser als alle anderen und dann durch so ein Feld einfach durchläuft, sondern sie war konstant ein bisschen besser als die Gegnerin. Und das heißt, sie musste wahrscheinlich nicht mal ans absolute Maximum ran und ist trotzdem relativ locker durch die Woche durchgekommen. Und das sind dann ja eben so die Zeichen, die exakt auf sowas hindeuten, was du gerade angesprochen hast mit dem Sportpsychologen, dass man in so einen, naja, einen Zustand reinkommt, wo man ein gewisses Level abrufen kann und das reicht erstmal. Und wenn es sein muss, dann geht es noch einen Schritt höher. Und das war natürlich beeindruckend gegen Świątek. Vor allem, wenn man guckt, nur 50% erste Aufschläge drin, trotzdem 7 von 8 Breakbällen abgewehrt, am Ende souverän gewonnen. Auch gegen Rybakina am Ende die besseren Nerven gehabt, bessere Spielerin in den engen Momenten gewesen. Und ja, das ist ein Lauf für mich, der eben wirklich ein positives Zeichen in die Zukunft ist.
Und besonders hat sie dann solche Tage ausgenutzt, wo die Gegnerinnen vielleicht nicht bei 100% sind. Elena Rybakina hat ihr Päckchen zu tragen. Wir sprechen gleich noch darüber. Iga Świątek, auch über die sprechen wir gleich noch, hat im Moment ein bisschen ihr Päckchen zu tragen und Mira Andreeva hat das einfach ausgenutzt. Und sie ist hier die verdiente Siegerin dieses Turniers gewesen. Sie hat das gegen Clara Tauson gewonnen. Und Clara Tauson ist auch so eine Spielerin, die so ein bisschen in diesem Jahr wieder wie Kai aus der Kiste gekommen ist. Sie hat 2022 ein überragendes Jahr gehabt, da ist sie unter die Top 40 gekommen. Da haben wir damals schon gesagt, ja, sie hat enorme Schlagtalent, sie hat enorme Power, aber sie bewegt sich einfach nicht gut genug und das könnte vielleicht ein Hindernis für sie werden. Sie hat 2023 und 2024 dann wirklich Probleme gehabt und wirklich viele frühe Niederlagen gehabt. Sie ist aus den Top 100 wieder rausgefallen und in diesem Jahr hat sie jetzt die meisten Siege auf der WTA-Tour in diesem Jahr. Bislang ist ins Finale gekommen, unter anderem mit einem wirklich nervenstarken Sieg über Karolina Muchova und sie hat 6-3, 6-2 gegen Arina Sabalenka gewonnen, was eine überragende Leistung war. Sie hat das Finale erreicht, dort hat sie nicht mehr ganz an ihre Leistung ranreichen können und trotzdem kann sie dieses Turnier also nun wirklich als Erfolg werten.
Kann sie? Trotzdem ist das Spannende, wenn man die Zahlen guckt, die deuten jetzt nicht darauf hin, dass da noch nach oben irgendwie Raum ist, sondern die deuten darauf hin, hier hat sie so ein Maximum erreicht von dem, was wahrscheinlich bei ihr möglich ist. Und das wäre dann wohl eine Spielerin irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 20. Demnach, wie gut die Quote kommt, demnach, wie sicher sie sich halt auch hinter dem Aufschlag fühlt und demnach, wie nervenstark sie ist. Denn das, würde ich sagen, war so ein bisschen bei ihr die Überschrift der Woche. Sehr nervenstark, gerade am Netz super effizient gewesen. Die Rückhand war richtig stabil. Da hat sie jetzt auch in der Woche ein bisschen drüber gesprochen, dass sie genau daran gearbeitet hat. Die Beinarbeit wird wahrscheinlich immer bleiben, was sie ist. Und die, naja, Fitness, dass sie jetzt keine super Ausnahmeathletin ist, das sagt sie ja auch selber. Und man hat es dann vielleicht auch im Finale gesehen, da ist ihr so ein bisschen hinten die Luft ausgegangen. Aber sie hat in dieser Woche eben, wenn sie vielleicht sonst eine Top-10-Aufschlägerin ist, war sie jetzt eine Top-5-Aufschlägerin. Sie hat okay retourniert und sie hat von der Grundlinie halt Gas gegeben, wenn sie die Chance hatte. Und der Sieg gegen Sabalenka, der sticht heraus, der war sehr beeindruckend. Ich weiß eben nicht, ob es dasselbe ist wie bei Andreeva, aber ich würde mal sagen, wenn sie gesund bleibt und da würde ich ein großes Wenn setzen, dann ist sie wahrscheinlich wirklich eine, die irgendwo zwischen 10 und 20 sich etablieren kann.
Was ja auch nicht unbedingt die schlechteste Karriereposition ist. Ich meine, es kann nicht jede Weltranglisten Erste oder Weltranglisten Zweite, Dritte werden.
Nee, und Andreeva ist ein absolutes Ausnahmetalent. Genau wie Świątek eins ist, wie Sabalenka eins ist, wie Goff eins ist, wie vielleicht Rybakina eins ist, das müssen wir mal gucken, ob die sich langfristig in diese Höhen aufschwingen kann. Und Tauson, eben, das war super beeindruckend. Und man guckt sich zum Beispiel das Match gegen Svitolina an, 15 von 20 Breakbällen abgewehrt. Ja. Auch das Match gegen Sabalenka, dass die Sabalenka da gar nicht reinkommen lässt, dass Sabalenka keine 50% der Aufschläge gewinnt. Das ist extrem beeindruckend. Ich frage mich halt, und was kann sie noch für besser machen. Ich glaube, die eine Sache, die sie besser machen kann, ist der zweite Aufschlag. Wenn man guckt, der erste Aufschlag, auch statistisch einer, der so zwischen 8 und 10 einläuft, so in den Top 50. Und hinter dem zweiten Aufschlag ist sie eine der 3, 4 schlechtesten Spielerinnen. Und das deutet ja häufig darauf hin, wie gut ist man wirklich, wenn man in die Defensive gerät, wenn man unter Druck gesetzt wird. Und das ist natürlich nicht, dass sie will. Sie will nicht von Ecke zu Ecke gejagt werden. Sie will nicht unter Druck gesetzt werden. Von daher braucht sie diesen ersten Aufschlag und sie braucht die Nerven. Und wir haben an einem Berrettini gesehen. Damit kann man Grand Slam-Finals erreichen. Damit kann man Top-5-Spieler werden. Das ist alles möglich. Und das, glaube ich, ist ein Vergleich, den man bei ihr rausholen kann. Aber man hat auch gesehen, irgendwo kommt dann das Limit gegen die absolute Spitze in den allergrößten Matches.
Clara Tauson hier im Finale gewesen und sie hat trotzdem ja so ein bisschen ihre beste Karrierephase im Moment. Also Tauson, wie gesagt, die meisten Siege auf der WTA-Tour in diesem Jahr und sie ist jetzt die neue Nummer 23 der Weltrangliste. Das hat sie vorher auch noch nie erreicht, diese Höhen. Clara Tauson also im Finale. Über die beiden Halbfinalistinnen lohnt sich auch zu sprechen in diesem Turnier. Das ist auf der einen Seite Karolina Muchova. Karolina Muchova hat jetzt in 5 ihrer letzten 6 Turniere das Halbfinale erreicht. Sie hat inzwischen eine bemerkenswerte Konstanz hingelegt, aber ich möchte einen Aber dazu setzen. Gegen McCartney Kessler gelang es ihr, mit 7-6 im dritten Satz zu gewinnen, 7-5 im Tiebreak. Gegen Clara Tauson schaffte sie das nicht. Da hatte sie den ersten Satz mit 4-6 verloren in einem Spiel, was komplett komisch war, wo es ganz viele Breaks gab. Der erste Satz dauerte ewig. Den zweiten gewinnt sie mit 7-6 und dann hat sie nicht die Möglichkeit, dieses Spiel zu Ende zu bringen. Und da habe ich dann gedacht, Muchova ist wahrscheinlich die Spielerin mit dem attraktivsten Tennis momentan in den Top 30 bis 50. Sie ist eine Spielerin, die alle großen Gegnerinnen besiegen kann. Sie ist konstant, aber konstant nur bis zu einem gewissen Level. Und über dieses Level schafft sie es im Moment nicht drüber, habe ich das Gefühl.
Ja, also würde ich so unterschreiben, auch wenn man sich das Match gegen Raducanu anguckt. Am Ende hat sie weniger Punkte als Raducanu gewonnen. Sie kriegt zwar die Ziellinie, aber sie hat weniger Punkte gewonnen. Und ich glaube, die Rückhand ist eine Schwäche, also im Vergleich zur Spitze, was da an Rückhänden unterwegs ist. Also da hat sie dann am Ende nicht wirklich eine Chance. Es gibt Belege und Situationen, wo sie es ganz nah an die Spitze ranschafft. Man denke an diesen Lauf bei den French Open. Aber insgesamt ist sie limitierter als die anderen. Und das Limit sehe ich vor allem auf der Rückhand. Aber ich sehe sie auch nicht als so eine tolle Return-Spielerin. Sie hat auch nicht so einen guten Aufschlag, wie jetzt schon erwähnte Spielerinnen wie Andreeva, wie Sabalenka, wie Goff. Kommt auch nicht an Tauson ran. Hat natürlich andere Sachen, die Tauson nicht kann. Also im Endeffekt ist sie wahrscheinlich ganz gut einsortiert, so irgendwo zwischen Platz 6 und Platz 15 in der Weltrangliste. Und dann ist bei ihr natürlich immer die Frage, ja, was ist mit den Verletzungen? Wahrscheinlich wäre die Karriere irgendwo so verlaufen, wie sie jetzt im Moment verläuft, dass sie eben immer mit dabei ist und vielleicht gelingt ihr mal so der eine oder zwei ganz große Würfe, aber wahrscheinlich fehlt am Ende so ein bisschen das ganz Besondere, nicht in der Art, wie sie spielt, sondern das, was sie mitbringt in Matches, also den einen brutalen Gewinnerschlag oder der überragende Aufschlag oder der fantastische Return, da fehlt ihr irgendwie so ein bisschen was und von daher würde ich auch sagen, es war eine okaye Woche, die auch früher hätte zu Ende gehen können, wo sie gezeigt hat, dass sie vorne mit dazugehört, aber es fehlt was, um ganz vorne mit dabei zu sein.
Wenn du das Ganze jetzt über Ons Jabeur zum Beispiel gesagt hättest in ihrer Prime, dann hätte ich auch nicht gesagt, über wen sprichst du hier?
Naja, also sie würde wahrscheinlich gerne auch noch die 2 Grand Slam Finals haben, ja, nur nicht dann ja. 2 Niederlagen. Ja. Aber ja, der Vergleich passt schon. Ne?
Sind ja, der Vergleich ist ja naheliegend, gerade weil die beiden ein etwas anderes Spiel haben als sämtliche anderen Spielerinnen in den Top 100.
Ja, also ich glaube fast, Jabeur hat noch ein bisschen mehr Potenzial, weil eigentlich einen fantastischen Aufschlag, kriegt den halt einfach nur nicht rein. Noch ein bisschen mehr Power auf beiden Seiten, um das zu Ende zu bringen. Muchova ist halt einfach eine Ästhetin, ne? Und das gefällt den Leuten so gut. Das kann ich ja auch verstehen, aber es gab ja auch einen Grund, warum es so lange gedauert hat, bis sie durchgebrochen ist. Also sie war ja jetzt eben nicht eine, die so viel Power mitgebracht hat, dass sie einmal kurz durchgeflügt ist und mit 20 eben schon oben stand, sondern das hat gedauert und das war der Grund.
Also Karolina Muchova im Halbfinale ausgeschieden gegen Clara Tauson. Im Halbfinale ausgeschieden ist auch Elena Rybakina. Die hat in 3 Sätzen gegen Mira Andreeva verloren. Wobei ich nach dem 2. Satz eigentlich gedacht hatte, wenn Rybakina einen Weg findet, so ein bisschen wieder zu ihrem Tennis des 1. Satzes zurückzukommen, dann gewinnt sie dieses Match. Aber auch Rybakina sollte diese Woche als Erfolg werden. Und bei ihr müssen wir an ihre Leistungen ja wirklich ein kleines Sternchen dran machen im Moment. Sie hat den Ärger rund um ihren jetzt wieder Ex-Coach Stefano Vukov. Da ist jetzt die Sperre bestätigt worden von der WTA. 1 Jahr darf er nicht trainieren. Er muss auch an Verhaltenstrainings teilnehmen von der WTA, um wieder zugelassen zu werden als Coach. Sie sagt nach wie vor, dass sie es unverständlich findet und sie verteidigt ihn nach wie vor. Aber die WTA hat sich sehr, sehr strikt dazu geäußert. Es gab wohl ein 3-seitiges Papier, das sie Stefano Vukov übergeben haben und in dem klar bilanziert wurde, was er gemacht hat. Unter anderem nach dem US Open Ausscheiden von Rybakina habe er sie bis zu 30 Mal angerufen, 100 Nachrichten hinterlassen und sie quasi gestalkt. Und Rybakina hat hier das Halbfinale erreicht und das trotz des Kummers und des Ärgers, den sie rund um den Platz hat. Das ist eine bemerkenswerte Leistung.
Ja, ich meine, wir hatten die Sperre letzte Woche schon erwähnt. Da hatten wir auch schon Referenz genommen auf einen Artikel in The Athletic, wo die Infos ziemlich offensichtlich durchgestochen worden waren. Jetzt hat sich The Athletic aufgemacht und hat versucht, die ganze Geschichte zu rekonstruieren. Und wir müssen es jetzt nicht komplett nacherzählen. Das ist ein langer Artikel, aber im Endeffekt hatte ihre engste Umgebung sie überzeugt zu den US Open hin, dass sie ihn als Coach absetzt, weil sie eine Phase hatte von absoluter Schlaflosigkeit, weil sie offensichtlich so gestresst hat. Und er ist dann aber ein paar Monate später wieder in ihrem Leben aufgetaucht, beziehungsweise sie hat ihn auch wieder zurückgenommen und die Verbindung scheint halt wieder zu bestehen. Und das Bild, was dort von Vukov gezeichnet wird und sich auf anscheinend mehrere Quellen stützt, ist halt das von einem manipulativen Menschen, der weiß, wie er jemand anders unter seine Fittiche bekommt. Und Rybakina hat sich da anscheinend zwischendrin draus befreien können. Jetzt im Moment nicht. Ist auch etwas, was wir kennen aus dem, was wir jetzt mal so grob unter toxische Beziehungen fassen können, dass sowas immer und immer wieder passiert. Und das sind natürlich Systeme, die aufrechterhalten können für lange, lange Zeit, die auch funktionieren können. Das sehen wir ja auch, dass sie okayes Tennis spielt. Sie ist nicht im Moment an dem dran, was sie kann, aber auch nicht super weit davon entfernt. Und das ist eine Sache, die kann sich jetzt noch lange hinziehen. Es kann auch sein, dass er bald wieder vor die Tür gesetzt wird. Wir werden es sehen. Also aus den WTA-Dokumenten wird relativ klar, dass die beiden wohl zusammen sind und dass Sanguetti, über den wir auch schon mal gesprochen hatten, halt wirklich einfach da eingesetzt worden ist als so eine Mittlerfigur. Gucken, wo das hingeht. Man kann ihr wirklich nur wünschen, dass sie die richtigen Entscheidungen für sich trifft. Und wenn man auf ihr Tennis guckt, sie hat in dieser Phase-Saison häufig überzeugen können. Und dann ist es ja häufig oder fast genauso häufig dann irgendwann eben hat sich so ein bisschen ausgelaufen Richtung French Open, Wimbledon, dem US Swing, dass sie dann irgendwann ein bisschen entweder krank war, kaputt war, fertig war. Und das passt ja exakt zu den Sachen, die wir jetzt gelernt haben. Und da muss man mal gucken, wie sich dieses Jahr entwickelt.
Es wurde auch gesagt, oder es wurde in diesem New York Times / The Athletic Artikel geschrieben, dass sie das 2022 schon die ersten Beschwerden über Stefano Vukov bei der WTA einging, damals noch Steve Simon als dem Chef, und dass die nicht so verfolgt worden sind, wie sie hätten eigentlich verfolgt werden sollen, diese Meldungen von anderen WTA-Coaches, und dass das jetzt bis hierher gedauert hat und dass es diese Beschwerden wohl immer wieder gegeben haben oder dass diese Vorfälle sich immer wieder ereignet haben sollen. Also es soll kein einmaliger Vorfall gewesen sein zwischen Vukov und Rybakina. Und du hast es gesagt, scheint ein sehr manipulativer Mensch zu sein und ist natürlich eine ganz, ganz finstere Geschichte. Und ja, er ist im Moment jetzt erstmal für 1 Jahr gesperrt, Davide Sanguinetti. Und er haben wohl auch schon mal zusammengearbeitet. Deswegen ist wohl wirklich Sanguinetti nicht nur ein erfahrener Coach, sondern aber auch eine Vertrauensperson von Stefano Vukov und von Elena Rybakina. Und so werden wir in die nächsten Wochen und Monate dann auch reingehen. Ja,
ja, nicht mehr also, so richtig viel zu sagen, ne? Nein, wir haben das Thema ja auch immer und immer wieder angeschnitten. Ja. Und Vukov, auch das haben wir damals schon nach dem Australian Open Finale vor mittlerweile ja 2 Jahren angesprochen. Also über den reden ja alle, weil es halt auch immer sehr offensichtlich war und es aber gedauert hat, bis die WTA es anscheinend so verfolgt hat nach den ganzen Beschwerden und vielleicht eben auch dann die Beschwerden aus ihrem direkten Umfeld brauchte, um dann diese Investigation einzuleiten. Aber begleiten wird uns das sicherlich noch. Und wie gesagt, wir haben es im Tennis immer und immer wieder gesehen. Tennis ist ja auch in einer gewissen Weise offen für solche Sachen, weil es halt häufig sehr intime Beziehungen sind. Meine ich jetzt nicht mal als sexuell intime, genau, sondern einfach intime Beziehungen. Und weil die natürlich exponiert sind, die Spieler und Spielerinnen. Das haben wir auch an einer anderen Ecke gesehen, können wir kurz aufgreifen. Emma Raducanu, die hier einen Stalker, genau, vor Ort hatte, der sie seit Wochen verfolgt. Auch das haben wir im Tennis immer wieder gesehen. Manche werden es im Leben auch schon erlebt haben. Es ist absolut bescheiden, wenn man so einen Menschen hat, der hinter einem hersteigt. Und ja, da ist das Tennis leider in seiner Struktur auch offen für, dass das immer wieder passiert.
Ja, also Emma Raducanu, der Vorfall ist seit Wochen bekannt gewesen. Es gab wohl schon das erste Aufeinandertreffen bei den Australian Open und jetzt gab es diesen Vorfall, als Emma Raducanu sich quasi hinter dem Schiedsrichterstuhl versteckt hat vor dem Stalker. Der wurde dann verhaftet und hat dann jetzt erstmal Verbot bekommen, auf alle Tennisplätze dieser Welt zu kommen, um Emma Raducanu nicht weiter zu belästigen. Und da haben die WTA-Spielerinnen gesagt, unter anderem auch Iga Świątek, dass sie eigentlich sehr, sehr gut beschützt werden und dass dort die WTA einen guten Job macht. Und ich hoffe, dass sie da weiterhin einen guten Job macht. Wir müssen über Iga Świątek und über Aryna Sabalenka noch sprechen und finden dann wahrscheinlich auch über Coco Gauff und Jasmine Paolini, weil diese vier Spielerinnen sind hier sehr, sehr früh ausgeschieden. Aryna Sabalenka gegen Clara Tauson mit 3-6, 2-6. Jasmine Paolini ist gegen Sofia Kenin ausgeschieden mit 4-6, 0-6. Iga Świątek mit 3-6, 3-6 gegen Mira Andreeva. Und wen hatte ich noch? Coco Gauff, die gegen McCartney Kessler mit 4-6, 5-7 verloren hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, alle vier Spielerinnen leiden im Moment so ein bisschen an einem Australian Open Hangover und dass die Anzahl der großen Turniere, die es jetzt gibt, im Moment die Spielerinnen nicht ihr bestes Tennis spielen lässt und dass man sich in irgendeiner Weise auf ein, zwei Highlights stürzen möchte, aber es im Moment nicht klappt, das hier so durchzuziehen. Gerade bei Iga Świątek, die anscheinend auch so ein bisschen Transformation in ihrem Spiel noch vornimmt und sieht.
Ja, bei der ist vielleicht am überraschendsten. Also wenn wir jetzt mal gucken, Sabalenka ist das in der Vergangenheit auch schon passiert, so dass es im Nahen Osten nicht wirklich läuft, bei Gauff auch in den letzten Jahren, da bin ich jetzt nicht so überrascht. Sabalenka hat ja auch gesagt, ihr fehlt so ein bisschen der Biss, das hat man auch gesehen, da wäre ich nicht überrascht, wenn das dauert, bis der wieder komplett da ist, vielleicht bis Miami, vielleicht auch bis Stuttgart oder so. Bei Gauff, ja, lief jetzt gar nichts zusammen, aber finde ich jetzt auch noch nicht so besorgniserregend. Paolini hat sich in ihrem Match gegen Kenin hingelegt. Ich denke, das hat schon mit reingespielt, aber auch bei der hat man so das Gefühl, die steht jetzt halt vor dieser Mammutaufgabe, das alles zu verteidigen. Ich kann mir auch vorstellen, das dauert noch ein bisschen. Am überraschendsten finde ich Świątek, weil bei der habe ich letzte Woche gedacht, ja, eigentlich läuft das ganz gut. Aber jetzt hat sie schon wieder einen Match verloren, von dem sie wahrscheinlich voreingenommen hat, dass sie da durchkommen sollte. Und das erinnert halt wirklich im Moment ein bisschen an so viele Rafael Nadal-Jahre, die wir hatten. Überragend auf dem Sand und außerhalb tut er sich schwer. Und so ist es ja im Moment auch. Wahrscheinlich, wenn sie wieder auf dem Sand ist, hat sie am Ende wieder, weiß ich, eine 20-1 Bilanz oder sowas. Aber im Moment ist sie auf Hartplätzen nur ja, eine Top-10-Spielerin, nicht mehr.
Und der Aufschlag ist auf Hartplatz kein Top 10.
Also so jetzt meint als separierter Schlag.
Als separierter,
ne?
Schlag von allen. Ja,
auch der Return ist im Moment nicht so gut, wie er schon gewesen ist. Kann jetzt natürlich alles sein, dass es auf Sand wieder anzieht. Wie gesagt, das haben wir gesehen, Indian Wells kommt jetzt auch. Da ist es ja ein bisschen wie bei Alcaraz. Das Turnier liegt hier unglaublich gut. Also viel möglich jetzt in den nächsten Wochen. Und daher hier würde ich mich auch noch zurückhalten. Da würde ich jetzt in keinster Weise eine Krise sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie, die jetzt auf mich schon manchmal ein bisschen ungeduldig wirkt, damit jetzt nicht sonderlich zufrieden ist.
Eine Geschichte müssen wir noch erzählen. Eva Lies hat hier durch die Quali die zweite Runde erreicht, hat gegen Irina Camilia Bigou mit 5-7, 7-5, 6-3 gewonnen, hat dann gegen Jasmine Paolini verloren, 2-6, 5-7. Zwischen dem Punkt zum 30-40 zum Matchball und dem Matchball an sich lagen 6 Stunden, weil es dann eine Regenpause gab. Und sie haben am Ende nur noch einen einzigen Punkt gespielt, das war der Matchball, der Jasmine Paolini auf das 6-2, 7-5 brachte. Du hast vor dieser Saison gesagt, dass am Ende des Jahres Eva Lies die neue deutsche Tennis Nummer 1 ist. Sie ist es jetzt nach dieser Woche. Das Jahr ist noch lang und Ella Seidel hat letzte Woche ein Halbfinale bei einem ITF-Turnier in Prag gespielt. Ich habe gesagt, dass Ella Seidel am Ende des Jahres die Nummer 1 ist, aber ist ja schon mal ein erster schöner Zwischenerfolg für Eva Lies.
Ja, sie sollte natürlich den Anspruch haben, Siegemund und Maria hinter sich zu lassen. Ich meine, die sind gefühlt 20 Jahre älter. Also sie ist diejenige, die regelmäßig spielen kann, die in der Lage sein sollte, exakt diese Position, die sich hier spielt hat, jetzt auszunutzen und so viel wie möglich mitzunehmen. Und gucken, ob sie am Ende wirklich die Nummer 1 wird. Aber ich glaube, den Anspruch sollte sie haben, diese Generation jetzt hinter sich zu lassen.
Das glaube ich auch. Also, das war das Turnier in Dubai. Da haben wir jetzt eine knappe halbe Stunde drüber gesprochen, aber es waren halt extrem viele Geschichten zu besprechen und deswegen, außerdem ist es unser Podcast, wir sprechen so lange wir wollen über dieses Turnier in Dubai.
Und wir werden über Rio nicht eine halbe Stunde reden.
Nein, das ist relativ ausgeschlossen. Wir sprechen nämlich gleich über Rio und das Turnier in Doha, was in der letzten Woche stattfand. Das in Doha war durchaus sehr, sehr interessant und das in Rio ist vor unseren Augen zerbröselt. Das alles gleich bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Doha und Rio de Janeiro, das waren die beiden ATP 500 Turniere, die in der letzten Woche stattgefunden haben. Und Doha, das ist auf jeden Fall das interessantere Turnier gewesen. Andrei Rublev hat das Turnier gewonnen. Es war sein 17. Turniersieg und das erste Mal, dass er an einem Standort zum zweiten Mal gewonnen hat. Insofern hat er jetzt schon Daniil Medvedev überholt, weil der hat 20 Turniere gewonnen und alle an verschiedenen Standorten. Rublev hat es jetzt geschafft, zum ersten Mal an einem zweiten Standort zu gewinnen. Und er hat es auf meiner Meinung nach beeindruckende Art und Weise geschafft. Er hat hier an 5 gesetzt, erst Alexander Bublik besiegt, den besiegt im Moment fast jeder, möchte ich sagen, dann Nuno Borges, dann Alex de Minaur, was eine absolute Killeraufgabe in diesen Monaten gerade ist, 6-1, 3-6, 7-6 und 10-8 im Tiebreak des dritten Satzes, der 8. Matchball war es am Ende, der ihn über die Ziellinie gebracht hat, dann gegen Felix Auger-Aliassime, auch mit 7-6, 4 Matchbälle hatte er dafür gebraucht, um weiterzukommen und dann im Finale gegen Jack Draper 7-5, 5-7, 6-1. Er hat in einem großen Guardian-Interview, darüber haben wir schon gesprochen Anfang des Jahres, hat er darüber gesprochen, dass Wimbledon letztes Jahr der absolute mentale Tiefpunkt auch für ihn gewesen sei. Und dass er dann mit Marat Safin, von allen Leuten mit Marat Safin, sehr viel gesprochen habe und mit einem Sportpsychologen. Er hat jetzt inzwischen Mittel und Wege gefunden, wie er sich beruhigt. Er macht so ganz viele Achtsamkeitsübungen auf der Bank, wenn er zwischen den Spielen auf der Bank sitzt. Und er hat es geschafft, trotz Rückschlägen, gegen Elias de Minaur schlug er aufs Match auf, kassierte das Break, hat da nochmal einen Schläger geschmissen, aber insgesamt hat er einen sehr, sehr ruhigen Eindruck hinterlassen. Und das fand ich war ein unglaublicher Sieg des vielleicht neuen Andrei Rublev.
Der auf Nummer 8 im Race steht. Ja. So wie immer.
So wie immer, ja.
Also das Gefühl.
Seit Jahren fest gemeißelt da.
Und ich würde mal sagen, also es gab ja eine Zeit vor dem letzten Februar, wo er halt einfach sehr viel gespielt hat und dadurch auf Nummer 8 im Race war. Und dann gab es eine Zeit seitdem, wo er 2 Drittel der Zeit nicht so gut gespielt hat und im anderen Drittel halt 3, 4 richtig gute Turniere rausgehauen hat. Und die haben ihn auch auf Platz 8 im Race gebracht. Jetzt ist spannend. Gehen wir zurück in die alte Phase, wo er Woche um Woche einfach immer im Viertel- und Halbfinale steht und oben dazugehört. Oder war das jetzt eine dieser Wochen, wie wir sie letztes Jahr zum Beispiel in Madrid gesehen haben, dann im Herbst auch nochmal gesehen haben, wo dann sehr viel zusammenläuft und er dann statt der Nummer 8 die Nummer 5 auf der Welt ist und einfach sich so ein Turnier holen kann? Ja, das ist jetzt für mich die Frage. Wo geht's hin für Rublev? Wahrscheinlich nicht mehr ganz nach oben. Das scheint mir doch ausgeschlossen. Was mir nicht ausgeschlossen scheint, dass er ein bisschen mehr Ruhe und Frieden in seinem Leben findet. Und das ist ja schon mal eine super Sache. Und jetzt keine Ahnung, wo es hingeht. Ich meine, es hätte hier auch schief gehen können. Er hätte das Viertel- oder Halbfinale auch verlieren können. Das waren super enge Geschichten. Er hat ja das gegen de Minaur war es, ne? Wo er es von 5-2 Matchball fast noch abgegeben hat, selber noch einen Matchball abgewehrt hat. Mhm. Ja, also wo geht der Weg hin, Andrei Rublev?
Ja, das fragt er sich höchstwahrscheinlich auch selber, wohin der Weg geht. Aber wie er es geschafft hat, auch Widerstände zu überstehen, auch Rückschläge zu überstehen, das hat mich wirklich beeindruckt. Und da haben wir es letztes Jahr dann halt auch gesehen. Da gab es die Disqualifikation, da gab es dann immer wieder Bilder, wo er sich fast selbst verletzt hat. Und jetzt ist er hier ruhig geblieben. Ja, er hatte diesen einen Ausraster gegen Alex de Minaur, aber das ist ja nichts im Gegensatz zu früher. Und das, finde ich, ist ein unglaublicher Fortschritt.
Persönlich zumindest schon.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt müssen wir halt gucken, was bedeutet für die Tenniskarriere von Andrei Rublev.
Ja, ich bin sehr gespannt. Aber den Rublev, den wir jetzt letzte Woche gesehen haben, den kannst du mir jede Woche geben, weil das ist einfach attraktiv anzuschauen. Der Typ an sich ist ja ziemlich cool an sich. Also ich mag ihn auch als Persönlichkeit. Der ist ein absoluter Farbtupfer in diesem Welttennis. Und das kannst du mir jeden Tag der Woche geben, ein Spiel mit Andrei Rublev, weil das gucke ich gerne. So gucke ich das gerne, wie mit dem Andrei Rublev der letzten Woche.
Ich werde es ihm ausrichten.
Das wäre schön, wenn ihr euch das nächste Mal sprecht. Andrei Rublev hat also hier das Turnier gewonnen und er hat es gegen Jack Draper gewonnen. Und anstelle von Jack Draper wäre ich ein bisschen sauer, dass ich das Match verloren habe, gerade im dritten Satz mit 1-6. Aber vielleicht sind da auch dann ein ganz kleines bisschen wieder Probleme, auch körperlicher Art, dazugekommen. Draper hatte hier durchaus eine ganze Menge Arbeit zu leisten. Erste Runde gegen Alexei Popperin, dann gegen Chris O'Connell, das war kein Problem. Dann aber gegen Mattia Berrettini, Jerzy Lehecka und am Ende mit Andrei Rublev. Drei anstrengende Dreisatzmatches hintereinander. Vielleicht war am Ende ein bisschen der Tank leer. Er hat gezeigt, warum er höchstwahrscheinlich in ein paar Monaten unter den Top 10 stehen wird. Über die ganz große Schwelle ist er noch nicht drüber gerückt jetzt mit diesem 500er Turnier, aber er ist auf jeden Fall ein sehr unangenehmer Gegner für sehr viele Menschen.
Ich würde sagen, gutes Basislevel. Frage, kann er mehr? Also kann er das schaffen, was Rublev bisher nicht geschafft hat, diesen Sprung in die absolute Weltspitze? Oder ist er der nächste Rublev, der irgendwo sich zwischen 7 und 10 festsetzt im Ranking, wo es dann aber doch fehlt an der einen oder anderen Stelle, um ganz nach oben zu kommen? Und ich würde sagen, das war harte Arbeit, dass er das hier geschafft hatte, in den letzten 3 Matches 6 von 26 Breakbällen genutzt. Also das hätte auch alles schneller gehen können. Dann hätte er vielleicht ein bisschen mehr Puste noch im letzten Satz gehabt. Er musste jetzt ja auch schon wieder ein Duo rausziehen, weil er ja platt war von dieser Woche.
Ja, aber das ist ja... Er wollte so ein bisschen Load-Management auch betreiben, beziehungsweise Management betreiben, dass er nicht übertreibt, weil er ja diese Hüftverletzung hatte, eine Hüftentzündung hatte. Und er hat jetzt gesagt, er muss ein bisschen auf seine Ärzte hören. Die sagen, Leute, Junge, schon nicht mal ein bisschen, genau.
Das muss ist hier, glaube ich, das Zauberwort. Er muss es halt schon in seinem jungen Alter. Und das ist, glaube ich, für ihn das Problem. Spielerisch kann der sicherlich nach oben aufschließen, aber die Frage ist, kann er es auch körperlich? Und dann sollte er natürlich effizienter agieren, wenn er da hoch will. Und eben, er hat jetzt das erreicht, was, glaube ich, drin ist. Das ist irgendwo zwischen 7 und 15 und ich glaube, er kann weiter nach oben, nur die Frage ist, kriegt er konstante Leistung hin, macht der Körper das mit, wird er vielleicht noch ein bisschen effizienter, aggressiver in seinem Spiel, das sind jetzt so die Fragen, glaube ich, die anstehen.
Jack Draper also hier im Finale verloren und vorher hat er wirklich gute Leistungen gezeigt. Die Leistung der Woche hat aber wahrscheinlich hier Jerzy Lehecka gezeigt. Der hat hier das Halbfinale verloren gegen Jack Draper in 3 Sätzen und er wird vielleicht noch ein bisschen darüber nachdenken, dass er den zweiten Satz gegen Jack Draper nicht gewonnen hat, aber er hat eine fantastische Leistung gezeigt gegen Carlos Alcaraz im Viertelfinale. Dort hat er mit 6-3, 3-6 und 6-4 gewonnen und alles sah danach aus, als ob Carlos Alcaraz, ich glaube bei 4-2, den Sack zumachen würde. Aber dann kamen 10, ich möchte sagen Wunderminuten von Jerzy Lehecka, der einfach dann keinen Fehler mehr gemacht hat und der unglaublich gut gespielt hat. Es gibt noch so dieses ein oder andere, wo ich sage, das muss noch besser werden bei ihm. Und vielleicht wird es nicht besser. Vielleicht erleben wir so ein kleines bisschen einen Thomas Berdych 2.0. Wenn er die Karriere von Thomas Berdych erreichen würde, glaube ich, wäre er schon sehr, sehr zufrieden, weil Thomas Berdych echt eine gute Karriere hatte in der Hochzeit von Djokovic, Nadal und Federer. Es sieht so vieles nach Thomas Berdych aus und er hat ja Berdych auch immer als Vorbild bezeichnet. Aber diese Leistung gegen Carlos Alcaraz, gerade im dritten Satz, die war der absolute Wahnsinn.
2, 4, 30, 40. Genau. Und dann noch umgedreht. Und das ist ja jetzt vielleicht in einer gewissen Weise einfacher gegen Alcaraz als gegen andere Leute aus der Weltspitze, weil er heiß-kalt werden kann. Aber auf der anderen Seite war Alcaraz eigentlich der bessere Spieler in dem Match. Und er ist halt wirklich noch so im allerletzten Moment dran vorbeigerannt. Und er hat ja ein enormes Talent am Ball. Irgendwie so das ganz Besondere fehlt noch. Vielleicht auch so der eine richtig gute Gewinnschlag, weil er halt so aus der Garde ist, geht sehr hohes Tempo, hält den Druck hoch, kriegt es dann aber vielleicht nicht selber immer zu Ende gebracht. Und bei ihm natürlich auch so ein bisschen noch die Frage mit dem Körper, kann er da das Maximum rausholen? Er ist wahrscheinlich am Ende eher so ein Top 20 als ein Top 10 Spieler und er würde sicherlich die Karriere von werde ich nehmen, allein das Wimbledon-Finale hätte er wahrscheinlich extrem gerne. Und er hat einen guten Start in die Saison hingelegt, Machac auch. Zusammen haben sie wahrscheinlich die Chance, mal zum Beispiel den Davis Cup zu gewinnen. Ich frage mich aber, was ist zum Beispiel bei Grand Slam Turnieren drin? Da bin ich mir noch nicht so sicher.
Und Menschik haben wir noch.
Stimmt. Ja, gut.
Ja, wir haben darüber gesprochen, dass wir Menschik als den talentiertesten von allen drei halten. Aber Jerzy Lehetschka hat hier wirklich ganz tolles Tennis gezeigt. Und dieses Match gegen Carlos Alcaraz war so ein bisschen sein Paradestück in dieser Woche. Und dann lass uns gerade, wo wir dabei sind, über Alcaraz sprechen. Der hat in der ersten Runde gegen Marin Cilic gewonnen. Dann hat er ein merkwürdiges Match gegen Luca Nardi gehabt. 6-1, 4-6, 6-3, wo er sich dann aber durchgesetzt hat, wo er auch nochmal so ein bisschen aufs Gaspedal drücken konnte. Und gegen Jerzy Lehetschka hat er dann verloren in drei Sätzen. Wo wir vorhin schon dabei waren, dass Iga Świątek auf Hartplatz so ein kleines bisschen wie Rafael Nadal aussieht, beziehungsweise ihre Saison so ein bisschen aussehen könnte, wie die Saisons von Rafael Nadal. Carlos Alcaraz steht da auch nicht so viel nach im Moment, gerade auf diesen etwas schnelleren Hartplätzen, weil der Platz in Katar war jetzt nicht die Eisbahn von Doha.
Ja, und wenn man mal guckt, er war statistisch in allen drei Matches besser, hat sich aber eben gegen Nadi, wie du gesagt hast, schon schwer getan und dann gegen Hedgecast nicht über die Ziellinie gebracht. Frage ich mich, fehlt zum Beispiel der Aufschlag? Viele in der Weltklasse können das Ding dann einfach ziemlich locker ausservieren. Also Sinner wäre das wahrscheinlich nicht passiert, was ihm hier passiert ist. Und auf Rasen und Sand ist das natürlich eine andere Hausnummer. Da, gerade auf dem Sand, hängt es da nicht so sehr davon ab. Da ist einfach sein spielerisches Level so hoch, dass er dann so ein Ding höchstwahrscheinlich auch noch gewinnt. Aber hier auf Hartplatz, das haben wir jetzt wirklich schon einige Male in den letzten ein, zwei Jahren gesehen. Und es ist immer noch möglich, dass er da einen aufschließt und irgendwann genauso gut ist auf Hartplätzen, wie Sinner ist. Aber es kann eben auch sein, dass er eher so auf dem Level verbleibt und primär sich die Titel auf Sand und Rasen holt. Wäre auch noch vollkommen in Ordnung, würde wahrscheinlich auch 10 Grand Slams in Hause nehmen. Wenn es aber wesentlich mehr werden soll, muss er vermutlich irgendeine Möglichkeit finden auf dem Hart. Und ich würde tippen, das läuft am Ende über den Aufschlag.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass er da noch Möglichkeiten hat, das da auszubauen. Aber diese Leistung gegen Lehetschka, ich glaube, das wird ihm nicht gefallen haben. Gerade nach Break-Führung, das dann nicht mehr nach Hause zu bringen. Und das war eine Geschichte, die er ja wahrscheinlich auch selber nicht so ganz gut fand. Über Félix Auger-Aliassime können wir gar nicht so viel sprechen, weil er hat gegen Quentin Alice hat er sehr hart kämpfen müssen. Dann von Hamad Medjedovic einen Walkover bekommen. Hamad Medjedovic war nach seiner Woche letzte Woche in Marseille und nach dem ersten Match gegen Stefanos Tsitsipas komplett auf, hat dann auf oder nicht antreten können. Dann gegen Daniil Medvedev hat er nur einen Satz gespielt und hat dann am Ende gegen Andrei Rublev in drei Sätzen verloren. Viel mehr würde ich gerne nochmal über Daniil Medvedev sprechen. 4-6, 7-5, 6-3 gegen Karen Khachanov. Das war schon eine ganz enge Nummer. Dann hat er gegen Zizou Berg 6-2, 6-1 gewonnen. Da sah es so ein bisschen und in den Teilen sah es wirklich ein bisschen aus wie der frühere Medvedev. Und dann muss er nach dem ersten Satz aufgeben gegen Félix Auger-Aliassime. Aber ohne Auger-Aliassime Bescheid zu geben, hat nur Mohamed Olajani Bescheid gegeben, geht nach dem ersten Satz einfach raus und hat hinterher gesagt, er hatte eine Magenverstimmung oder eine Lebensmittelvergiftung. Da haben wir auch schon wieder Dr. Jekyll und Mr. Hyde gesehen bei ihm.
Ja, habe jetzt gerade überlegt, ob mir noch ein schlechter Wortwitz einfällt mit seinen Beschwerden, ist er mir aber nicht eingefallen. Ja, war vielleicht nicht der Erste, der bei sowas nicht Bescheid gesagt hat. Trotzdem ist es jetzt natürlich die feine englische Art, die war es jetzt hier eher nicht.
Nee, sportlich können wir auch nicht dazu sagen, nichts nicht mehr jedenfalls, als dass wir in den letzten Wochen gesagt haben, und das hat sich so ein ganz kleines bisschen erschöpft, was wir über ihn gesagt haben. Wir werden einfach nicht schlauer, beziehungsweise wir bekommen keine neuen Geschichten von ihm oder keine neuen Erkenntnisse über sein Spiel.
Nö, interessanter ist da jetzt wahrscheinlich Djokovic gewesen. Auch das ist jetzt nicht die allergrößte Überraschung, dass der hier in der ersten Runde rausgegangen ist. Vielleicht. Also ich meine, er ist ja auch, ist ja nicht Botschafter auch von Katar. Ich glaube schon, also vielleicht keine Überraschung, dass sie aufgelaufen ist. Trotzdem, sein Gegner Berrettini wird sich sehr gefreut haben, mal einen Sieg gegen ihn geholt zu haben. Der hatte schon das eine oder andere große Match gegen Djokovic verloren. Weiß nicht, ob das jetzt ein Zeichen ist für das kommende Jahr, aber war jetzt wahrscheinlich die interessantere Niederlage dahingehend, dass wir ihn halt in diesem Jahr noch nicht so häufig gesehen haben.
Das ist ja das, was ich mich jetzt frage. Ist das jetzt ein Anzeichen gewesen nur von mangelnder Spielpraxis, weil er seit den Australian Open verletzt war? Ist das ein Vorgriff auf das weitere Jahr, was wir hier sehen können, dass die Zeit von Djokovic einfach in Anführungsstrichen vorbei ist? Ja, er ist der GOAT. Ja, klar. Ist vielleicht die Uhr trotzdem für ihn abgelaufen? Da bin ich so gespannt drauf, wie wir es in den nächsten Wochen, Monaten erleben. Er hat gesagt, er will nur noch die Highlights spielen und dann aber auch so eine regelmäßige Form zu bekommen, weil er hat ja früher durchaus viel gespielt. Könnte ich mir schwer vorstellen.
Ja, vor allem das nächste Ziel sind die French Open, das Wimbledon. Das sind noch 3 Monate bis dahin. Also macht für ihn, glaube ich, jetzt auch gar keinen Sinn, Formaufbau schon zu betreiben. Wahrscheinlich wird er versuchen, in Rom wieder oben mit dabei zu sein. Und da kann es sein, dass es bis dahin so vor sich hin plätschert und er es dann wieder richtig relevant wird. Trotzdem, bei Grand Slams ist er natürlich immer noch eine gefährliche Nummer. Es sind wahrscheinlich nur 2, 3 Spieler, die man im Moment vor ihm sehen würde in einem Grand Slam-Turnier, solange es jetzt nicht anderweitig bewiesen ist. Aber ja, wahrscheinlich müssen wir warten und wahrscheinlich wird er in unseren nächsten Sendungen auch nicht so viel vorkommen.
Novak Djokovic also in der ersten Runde ausgeschieden. Das Turnier in Katar hat Andrei Rublev gewonnen im Finale gegen Jack Draper. Und jetzt kommen wir zu den Rio Open, zum 500er Turnier aus Rio de Janeiro. Und bevor wir über das Turnier sprechen, möchte ich einmal gerade über den Golden Swing / diese Rio Open sprechen. Ich habe das schon in Buenos Aires wieder gesehen und wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen. Ich habe so gesagt, dass ich diesen Golden Swing so gerne mag. Und ich weiß jetzt auch seit dieser Woche, warum ich das so mag, warum ich diesen Golden Swing so mag. Da ist alles an diesen Turnieren ist authentisch, wie es authentischer nicht sein kann. Die Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer ist komplett authentisch. In Rio de Janeiro war ein hervorragender Stadion-DJ, der wirklich viel so Musik gespielt hat, die ich gerne mag. Jedenfalls, trotzdem muss das nicht in irgendeiner Weise mit irgendwelchen Spielchen dann noch angeheizt werden. Die Leute haben ein echtes, originäres Interesse am Tennis. Ja, es waren 3 Argentinier im Halbfinale und ja, ihr Volksheld Jean Fonseca ist früh ausgeschieden. Und trotzdem war das Stadion immer voll, die Stimmung war immer super. Es wurde am Abend bis in die Nacht gespielt, die eine Nacht bis 2.30 Uhr nachts Ortszeit, selbst da waren noch Zuschauer da. Dieses Originäre, dieses Authentische, das glaube ich, wird fehlen. Sollte es dann, wie der Turnierdirektor aus Marseille gesagt hatte, bald ein ATP 1000 geben in Katar oder in Dubai. Und ich glaube, da geht dem Tennis, dem Herrentennis mit diesem Golden Swing, ginge da ein ganz, ganz doller Farbtupfer des Jahres, würde ihm fehlen dann. Und ja, ich weiß, es gibt immer nur 1 oder 2 Topspieler, die da hinreisen. Dieses Jahr war es Alexander Zverev, der enttäuscht hat. Aber trotzdem, das Tennis und die Stimmung und alles drumherum ist einfach so wunderbar, dass ich das nicht missen möchte.
Naja, man sieht das ja in vielen der relevanten Sportarten, also relevant als in die wirklich großen Sportarten. Viel konzentriert sich immer in Europa, das ist im Tennis nicht anders. Nordamerika, abseits seiner Ligen, hat halt Hochphasen in bestimmten Sportarten. Auch im Tennis läuft es da richtig gut. In Asien tun sich die neuen Märkte auf, an Afrika gucken leider immer noch alle vorbei. Und in Südamerika schaut die Weltspitze, ja gut, im Fußball sehr selten vorbei, aber in anderen Sportarten doch schon einigermaßen regelmäßig und dann ist die Stimmung immer fantastisch. Nur ökonomisch kannst du natürlich mit Nordamerika und Europa bis auf weniger Ausnahmen nicht mithalten. Rio ist sicherlich so eine Ausnahme, aber dadurch, dass sie jetzt nicht das Backup von anderen großen Turnieren haben, werden sie halt wahrscheinlich nicht wirklich dauerhaft es schaffen, die Weltspitze anzuziehen. Ich glaube auch nicht, wenn sie auf Hard wechseln würden, dass das jetzt einen großen Unterschied macht. Das Coole ist ja, die Leute haben trotzdem Spaß dran. Mhm. Also die haben ja, und also man kann, wie gesagt, es war am Ende Challenger im Halbfinale. Das sind Spieler, die prima auf Challenger aufgefallen sind im letzten Jahr und trotzdem halt eine fantastische Stimmung.
Ja, es war einfach so. Ich habe das Halbfinale gestern kommentiert von Sebastian Baez gegen Camilo Hugo Carabelli und auch da war eine super Stimmung. Und auch da, es wurde so langsam dunkel in Rio de Janeiro, Flutlicht wurde eingeschaltet. Ja, ich glaube, dem Tennis würde eine ganze Menge fehlen, würde diese Turnierserie dann so rausgenommen werden. Und ich glaube auch, dass du das nicht reproduzieren kannst. Sowas kannst du nicht reproduzieren, kriegst du nicht reproduziert. Und da ist es, da ist dann schon zum Beispiel Indian Wells, finde ich, zwischendurch etwas steril oder Miami sogar noch ein bisschen mehr. Du kriegst es in Estoril zum Beispiel, ist eine fantastische Stimmung. Rom ist eine großartige Stimmung. Und diese beiden Turniere, Buenos Aires und Rio de Janeiro, die sind halt wirklich fantastisch. Und Juan Martín Potro war vor Ort, beziehungsweise Guga Kürten. Ja, allein für die lohnt es sich für mich, da reinzugucken.
Und der Potro sieht älter aus auf einmal, ne? Ja. Aber wenn wir José Morgado auf Twitter glauben dürfen, dann tut er sich so langsam abfinden mit seiner neuen Rolle als Nicht-Tennisspieler. Das ist doch schon mal schön zu lesen.
Ja, wenn er gesagt hat, dass er kaum die Treppe raufkommt, ist das schon wirklich traurig, ne? Juan Martín del Potro. Lass uns über das Turnier sprechen und lass uns als erstes bitte über den an 1 gesetzten Alexander Zverev sprechen. Der ist im Viertelfinale ausgeschieden. Nach einer, ich sage es häufig, oder ich nutze es häufig als Umschreibung, rätselhaften Leistung in Francisco Comesaña. 6-4, 3-6, 4-6. Er hat im dritten Satz mit 4-1 geführt und Zverev lässt sich sowas eigentlich selten nehmen. Er hat in der ersten Runde gegen Bunchakete gewonnen, 7-6, 6-4, dann gegen Alexander Shevchenko, 7-6, 7-6, wobei er beide Sätze hätte verlieren können. Und dann hat er gegen Francisco Comesaña verloren. Ich glaube, dass ihm diese zwei Wochen in Rio und in Buenos Aires nochmal während der Saison auf die Füße fallen werden. Ich glaube, er war nicht zu 100% vorbereitet auf diese Serie. Er wusste gar nicht, worauf er sich einstellen würde. Und jetzt wird er wieder auf den Hartplatz wechseln, wird in Indian Wells spielen und in Miami. Dann geht's wieder zurück auf den Sand. Ich glaube, dass das keine gute Entscheidung war, in diesem Jahr für Alexander Zverev hier zu spielen.
Ja, also ich meine, mittlerweile gibt es ja einfach durch die Sperre von Sinner die Option, dass er die Nummer 1 werden könnte. Haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen. Jetzt stehen quasi 4.000, 5.000 Punkte an. In den nächsten 3 Monaten müsste 2.500 von gewinnen. Das halte ich für nicht ausgeschlossen, aber relativ unwahrscheinlich. Chancen wären natürlich höher gewesen mit einem Sieg hier in Rio. Und es war von Anfang an ein bisschen rätselhaft, warum er den Sand jetzt einstreut, weil er ja als Hartplatzspieler eigentlich gut genug ist. Und jetzt glaube ich auch an, oder das wäre jetzt für ihn kein riesiges Problem gewesen, eine längere Pause einzulegen, nachdem er letztes Jahr schon der Vielspieler schlechthin war. Ja, rätselhaft fasst wahrscheinlich ganz gut zusammen. Es wird gut bezahlt gewesen sein, hat keinen Bock auf Rotterdam gehabt, aber warum er jetzt angetreten ist, ist die Frage gegen Comesaña. Ich meine, Comesaña, muss man sagen, hat eine gute Vorhand und da habe ich das Gefühl, der hat dann so ein bisschen da Druck machen können. Trotzdem ist der natürlich eigentlich 2 Level hinter Zverev und es bleibt halt von dem Match dieser eine Ballwechsel, wo Zverev ans Netz kommt und den Ball nicht tot bekommt und dann wirklich noch passiert wird auf kuriose Art und Weise und dann nachher, glaube ich, keinen Punkt mehr gewinnen. Das ist halt, was von dem Match bleibt und so ist es dann, ne?
Ja, Alexander Zverev hier im Viertelfinale raus. Jetzt steht Viertelfinale in Buenos Aires und Viertelfinale Rio de Janeiro bei ihm auf der Habenseite. Und trotzdem hat er sich wahrscheinlich vorgestellt, hier mindestens eins der beiden Turniere zu gewinnen. Das waren keine guten Leistungen, die er gebracht hat. Und wie gesagt, ich glaube, dass ihm das während der Saison noch auf die Füße fallen wird. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und wenn er dann durch die Sandplatzsaison cruist, weil er hier diese zwei Wochen als Vorbereitung hatte, dann lasse ich mich gerne eines Besseren überzeugen. Ich glaube tatsächlich, ihm hätte eine längere Pause gut getan. Er hat sich dann auch mit so einem, er war getaped am Ellenbogen und ich könnte mir vorstellen, dass auch das ein bisschen ihm noch Probleme bereiten wird. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist das Finale noch nicht gespielt. Das Finale bestreiten Alexandre Müller und Sebastian Baez. Sebastian Baez ist der Vorjahressieger und hat sich hier durchgesetzt im Halbfinale gegen Camilo Ugo Carabelli und Alexandre Müller setzte sich durch gegen Francisco Comesaña. Alexandre Müller, der einen der wahrscheinlich einzigartigsten Sponsoren hat, er wird von OnlyFans gesponsert und hat das dann auch immer wieder gezeigt.
Da bist du doch mit einem anderen Podcast so präsent, oder?
Genau, genau. Es hört kaum ein anderer meinen anderen Podcast, deswegen sollten wir das hier nicht vertiefen und ich habe nein, keinen Account. So ein Quatsch. Jedenfalls, Alexandre Müller hat hier eine richtig gute Leistung gezeigt, hat gegen Francisco Cirundolo gewonnen, hat dann gegen Francisco Comesaña gewonnen, vorher gegen Thomas Martin Echeverry und in der ersten Runde João Fonseca besiegt, 6-1, 7-6. Ich habe mein allererstes Match für Sport Deutschland TV, damals bei den US Open, in der Hauptrunde habe ich damals das Match von Novak Djokovic gegen Alexandre Müller kommentiert. Und das ging irgendwie 6-3, 6-0, 6-3 aus für Djokovic. Djokovic hat mit Müller gemacht, was er wollte. Und ich habe gedacht, ja gut, das ist ein Top-100-Spieler, vielleicht ein Challenger-Spieler. Aber er steht in diesem 500er-Finale und steht jetzt unter den Top 50 in der Weltrangliste. Das ist ein ziemlicher Aufstieg für ihn.
Ja, und ich meine, Tennis Abstract hat ihm vor dem Turnier eine 1% Chance gegeben, das Finale zu erreichen. So fühlt sich das jetzt auch an. Vielleicht ist es der Auftakt zu was Größerem. Ich meine, er hat schon Hongkong gewonnen. Er war letztes Jahr auf den Challengern richtig gut. Und bei mir, oder es scheint mir, dass bei ihm dann alles abhängt von den, vom Aufschlag. Also, wenn man jetzt quasi guckt, wo steht er sonst? Er ist ja kein sonderlich großer Spieler, wem ähnelt er am meisten sonst auf der Tour? Dann ist er halt so Cirundolo, Francisco Cirundolo. Aber in so einer Woche, wo es jetzt richtig gut für ihn läuft, da gewinnt er hinter dem ersten Aufschlag so viele Punkte wie Denis Shapovalov. Und wir reden hier vom Sand. Und das heißt, was Shapovalov in der Halle abreißt, das kriegt Müller auf einmal hin auf Sand. Und ja. Das ist ihm in Hongkong schon gelungen, das ist ihm letztes Jahr in San Marino bei einem großen Challenger gelungen. Und das ist schon erstaunlich, weil er jetzt eben wirklich kein großer Powerspieler ist. Der nutzt eher so ein bisschen die Geschwindigkeit der Gegner und dann haut er halt so einen Aufschlag raus. Das ist schon krass. Und ich weiß nicht, ob das reicht, um mal wirklich von einem Tausender oder einem Grand Slam richtig weit zu kommen. Aber es ist schon bemerkenswert.
Er und Arthur Cazot haben sich das zu eigen gemacht, dass sie nicht die größten Spieler sind, dass sie nicht die vorstechendsten Grundschläge haben, aber dass sie einen unfassbaren Huf als Aufschlag haben. Beide können mit 220 km/h aufschlagen und sind nicht so groß wie Alexander Zverev oder Taylor Fritz.
Was sind die 1,80 und so?
Ja, genau.
Vielleicht war der auch Handballspieler, ne? War das nicht bei Cazot so, dass der ja, genau, so ein toller Handballspieler war? Also, es ist erstaunlich und auch wirklich bemerkenswert. Und wir wissen eben nicht, wer das Finale gewonnen hat. Er hat aus meiner Sicht hier besser als Baez gespielt. Baez ist der bessere Sandplatzspieler, keine Frage. Auch derjenige mit mehr Erfolg. Müller geht hier als derjenige mit dem besseren Spiel rein, hat aber echt schon Körner gelassen. Glaube ich auch emotional eben von Zecca in der ersten Runde besiegt. Von Zecca hat es ja selber gesagt, der war einfach ein bisschen überfordert. Dann dieses sehr lange Halbfinale, was intensiv war. Also normalerweise bringt Baez das jetzt nach Hause, aber Müller war der Spieler der Woche, würde ich sagen.
Baez zu diesem Zeitpunkt seit 9 Spielen unbesiegt in Rio de Janeiro und gegen Camilo Ugo Carabelli, ich habe das Match kommentiert, ersten Satz hat er sich so ein bisschen von Ugo Carabelli das Match aus der Hand nehmen lassen, aber ab dem zweiten Satz hat man so gesehen, was Baez dann auch schon unter die Top 20 der Weltrangliste gebracht hat, weil er trotz seiner Größe und da, es tut mir leid und er wird es nicht hören, die Vergleiche mit Diego Schwartzmann sind halt evident, weil er trotz seiner Größe es schafft, eine unglaubliche Power auf der Vorhand durchzubringen, weil er sich nicht wegdrücken lässt von den großen Spielern und weil er es schafft, mit seinem Sandplatztennis wirklich die Ballwechsel zu dominieren. Er braucht gar nicht diesen großen Aufschlag, aber er braucht langsame Plätze. Ohne die bekommt er keinen Erfolg, aber die bekommt er halt lange genug auf dem Sand.
Ja, er und Navone. Beide Top-10-Spieler beim Return und den Top 50 mit ziemlichem Abstand die schlechtesten Spieler hinterm Aufschlag. Ja. Und das unterstreicht sehr. Er braucht diese langsamen Belege. Und was bei ihm halt so das Rätsel ist, warum klappt es außerhalb von Südamerika noch nicht konstant? Weil wenn wir jetzt mal gucken, seitdem er letztes Jahr mit dem Golden Swings überzeugt hat, hat er nur zweimal 3 Matches gewonnen. Das eine war in Hamburg und das andere war in Rosario vor 2 Wochen bei einem Challenger. Den hat er nicht mal gewonnen, da hat er einfach 3 Matches gewonnen. Statt Halbfinale, aber davon ab hat es nie geschafft, mal mehr als 2 Matches am Stück zu gewinnen, über ein ganzes Jahr hinweg. Und das ist so das Rätsel. Er taucht ja auch regelmäßig in Europa auf. Er hat auch schon Turniere gewonnen nach Wimbledon, diesen Sandplatz-Swing, den wir dann in Europa haben. Er hat auch schon Hartplatz-Turniere gewonnen, aber er kriegt es nicht konstant hin, da wirklich Leistung abzurufen. Und es gibt für mich keinen richtigen Grund, warum es ihm nicht gelingt. Und ja, also vermutlich bringt er das jetzt nach Hause, gewinnt dann wieder in Santiago, steht dann wieder, weiß ich, auf 9 im Race und dann am Ende des Jahres auf Platz 43 oder so. Einen Grund gibt es jetzt für mich nicht, der das wirklich erklärt.
Tja, aber er steht hier im Finale und zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, kennt ihr auch das Ergebnis. Ach, lass uns einfach mal tippen ins Blaue hinein. Was tippst du?
Ja, wahrscheinlich Bias in 2, so 6-4, 6-3 oder so.
Hätte ich auch gesagt, Bias in 2. Aber herzlichen Glückwunsch, Alexandre Müller, zum Sieg. Moment, nein. Wir sind die ganz großen Tippgranden hier, nachdem du Madison Keys hier zu den Australian Open getippt hast und ich dann auch letztes Jahr, und das möchte ich nicht, und dann Teppich kehren, letztes Jahr hier Paulini, Errani, genau. Olympia. Gold getippt.
Ja, übrigens, wo wir, also einen Spieler müssen wir ja auch noch auf, du hast ihn ja gestern kommentiert, hatte ich nicht auch nachgeguckt, Ugo Carabelli, der ja seit den US Open ein einziges Mal Südamerika verlassen hat, um ein Match bei den Australian Open zu spielen. Ja. 31-11 auf Challengern und kleineren ATP-Turnieren seitdem, aber alles nur in Südamerika. Es ist wirklich erstaunlich, ja.
Ja, aber er hat im Interview hat er gesagt, es ist so eine ganze Gruppe an Spielern, die alle ungefähr gleich alt sind und die sich immer so ein bisschen unterstützt haben. Und ja, er ist nur in Südamerika unterwegs, aber er sagte, er, Bruchaga, dann auch Sebastian Baez, die wären alle so zusammen, das wäre eine Clique, und die würden halt sich so gegenseitig bestärken. Und Ugo Carabelli hat, wir haben es ab dem zweiten Satz gestern gesehen, er hat nicht die ganz großen Stärken und er wird wahrscheinlich nicht ein Top-30-Spieler oder so werden. Aber er kann auf dem Sand kann er wirklich ein unangenehmer Gegner sein. Das hat Pedro Martinez in der ersten Runde festgestellt, den Ugo Carabelli mit den 3 Sätzen besiegt hat. Aber ich habe das dann auch im Kommentar gesagt. Früher gab es dieses Klischee, die argentinischen Sandplatzwühler, Martin Reit zum Beispiel damals oder Alberto Mancini, solche Leute, dass das Klischee nicht bedient werden kann, wissen wir seit Del Potro und Nalbandian. Er ist einer wirklich der ganz, ganz alten Garde, die Jungs, die wirklich auf den Sandplätzen groß geworden sind und die woanders nicht so richtig wissen, wie sie mit dem Ball umgehen sollen, in Anführungsstrichen. Er hat bei den Australian Open gegen Leonard Tien verloren in 5 Sätzen, hat 3 Matches in seiner Karriere auf ATP-Level auf Hartplatz gespielt und der fühlt sich halt in Südamerika am wohlsten.
Ja, und in der Bundesliga ja auch immer präsent. Also da sieht man ihn ja auch gefühlt jede Woche und zieht das wahrscheinlich auch noch 10 Jahre durch.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und hat er dann am Ende eine richtig gute Karriere hingelegt. Hier im Halbfinale also ausgeschieden. Lass uns noch gerade ein Wort über João Fonseca verlieren. Du hast es eben schon ein bisschen angemerkt. Er kam nach seinem Turniersieg in Buenos Aires, kam er nach Rio und der Hype war nun wirklich real. Ich habe vorhin über die Stimmung da gesprochen. Gegen Alexander Müller ist das so ein bisschen eingeknickt. 1-6, 6-7. Ihm war das selber, glaube ich, ein ganz kleines bisschen peinlich. Er hat gesagt, er kommt besser wieder und er kommt stärker wieder und so. Er wurde danach dann gesehen, wie er beim Doppel Rafael Matos und Marcelo Melo angefeuert hat, die das Doppelturnier gewonnen haben, vor wirklich enorm guter Atmosphäre. João Fonseca hat so einen kleinen Realitätscheck bekommen und was da für ein Hype um ihn rum ist.
Ja, und er wirkt ja eigentlich wie so ein relativ abgeklärter Typ, ist auch ziemlich eloquent und trotzdem erwischt es dann wahrscheinlich irgendwie jeden. Ist wahrscheinlich auch schon jedem der Großen passiert, wird da gar nichts reinlesen. Wäre nicht überrascht, wenn er jetzt schon wieder in Indian Wells und Miami für Aufsehen sorgt. Aber das hat sich vermutlich ein bisschen abgezeichnet. Wenn ich es richtig verstanden habe, war der auch gar nicht groß zu Hause irgendwie in diesem Jahr. Aber hatte ja auch schon am Anfang des Jahres Challenger-Erfolge, dann das Superding bei den Australian Open, dann direkt Davis Cup gespielt, dann hier in Buenos Aires, dann quasi zurückgekommen und ja, in eine neue Realität hineingekommen. Also ich vermute auch, der gewinnt das Turnier vermutlich in den nächsten Jahren mal und auch sonst wird ihm vermutlich der ein oder andere Erfolg passieren.
Eine Sache gerade, wo wir noch über das Doppel gesprochen haben, Rafael Matos und Marcelo Melo haben das Turnier ja gewonnen, wie gesagt, vor fast ausverkauftem Haus und richtig toller Stimmung. Hast du das mitbekommen, wie Riley Opelka im Moment das Doppeltennis so richtig in Grund und Boden redet? Er hat in seinem Instagram-Account, steht in seiner Bio, Forza Lazio, was ich alleine schon eher rätselhaft finde, und danach Hashtag Watch More Doubles. Er hat die ganze Zeit gesagt, die Jungs nehmen uns das Geld weg, die Jungs verkaufen keine Tickets, es sind alles gescheiterte Einzelexistenzen und wenn es nach ihm ginge, würde es Doppel gar nicht geben.
Ja, so ein bisschen der Kanye West des Tennis, ne? Also hoffen wir, er gleitet nicht ganz so schlimm ab, aber wie gesagt, das ist halt, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, jemand mit sehr hohem Sendungsbewusstsein, aber glaube ich nicht ganz so viel Substanz, wie er selber annimmt.
Ich bin ein bisschen besorgt, weil ich das Forza Lazio noch nicht gesehen habe. Und ja.
Jemand, der sich für einen so klugen Kopf hält, der wird schon wissen, womit das assoziiert wird in der breiteren Sportöffentlichkeit.
Ja. John Isner hat sich wenigstens mit Sean Hannity umgeben. Da hat man sofort gewusst. Ja, naja. Das war unser kleiner Ausflug noch zum Doppel. Wenn euch das gefallen hat, das ist jetzt nämlich der letzte Podcast vor dem Turnier in Indian Wells. Nach Indian Wells gibt es die nächste Ausgabe vom Chip and Charge. Eine Ausgabe von Challenger Corner wird es vorher geben, weil der Kollege Florian Heer ist beim Challenger in Kigali in Ruanda und wird von dort aus Interviews mitbringen. Und das wird, glaube ich, eine richtig coole Geschichte werden. Den gibt es wahrscheinlich vorher schon. Ansonsten gibt es in 3 Wochen den neuen Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky and Threads. Gerade bei Blue Sky and Threads werde ich natürlich dann auch das Turnier in Indian Wells begleiten und auch die Turniere in dieser Woche in Austin, Texas, in Merida, in Dubai und natürlich auch in Santiago. Und dann werden wir uns in 3 Wochen wieder hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.